vier Fragen mitgebracht. Die erste ist gleich dann die Hauptüberschrift. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wem gehört eigentlich Weihnachten? Wer hat es erfunden? Für wen ist es gemacht? Und was sind die Konsequenzen? Darauf gebracht hat mich eine Diskussion, die in der Berlin-Charlottenburger Friedenskirche geführt wurde und über die Entkolonialisierung des Weihnachtsfestes nachgedacht hat. Als ich das zuerst gehört habe, hatte ich eigentlich nichts weiter dafür übrig, als ein Kopfschütteln. Wieder eine von den vielen verrückten Ideen, mit denen wir überschüttet werden. Und dann habe ich mich an den Text gesetzt und das Thema stand wieder vor meinen Augen. Was soll an Weihnachten kolonialistisch sein? Die gehörten Verse von vorhin, das sind pures Evangelium. Frohe Botschaft, gute Nachricht, die eigentlich jeder verstehen kann, die niemand verletzen und auch aller Welt gilt. Was muss man daran wegtun oder abstreichen? Natürlich nichts. Unser Text ist sogar auffällig zurückhaltend, was den Inhalt dieses Festes anbelangt. Da ist keine Rede von den sogenannten diskriminierten Hirten, noch von dem schwarzen Mohrenkönig aus Afrika. Dass die an dieser Stelle nicht erwähnt sind, das hat damit zu tun, dass Paulus hier nicht ein über Weihnachten referieren will, nein, er gibt dem Titel Hinweise zur Gemeindeleitung. Wer was Näheres über Weihnachten wissen will, der muss bei Lukas oder bei Matthäus nachschauen. Für Paulus ist nicht das Wie wichtig gewesen, sondern das Überhaupt. Gott kommt in diese Welt mit einem klaren Ziel und Plan. Im Galaterbrief heißt es, Kapitel 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, als Mensch geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Gott kommt ins Fleisch, tritt als Mensch in Erscheinung und zeigt sich aller Welt. Er ist für jeden gekommen und deshalb gilt eben auch das Weihnachtsfest einem jeden einzelnen Menschen auf Erden. Er macht sich aller Welt zum Geschenk, sodass auch auf dem gesamten Erdkreis gesungen wird, Christ der Retter ist da. Eine Aussage, die gleich da die erste Frage beantwortet hat. Wer hat es erfunden? Natürlich Gott. Weil sich nämlich niemand sonst einen so schlicht genialen Plan trauen würde, als Rettungstag auszugeben. Wir müssen uns nur mal vorstellen, tagtäglich werden auf diesem Erdkreis tausende Menschen geboren. Gegenwärtig soll es weltweit um die 200.000 täglich sein. Und die geschätzte Gesamtzahl der bis heute Geborenen, gemessen von der Zeitenwende her, liegt bei ungefähr 110 Milliarden. Und dann muss man sich vorstellen, soll es unter den vielen Milliarden Menschen nur eine einzige Retterpersönlichkeit gegeben haben? Also wer sich das traut zu sagen, der muss entweder größenwahnsinnig oder eben Gott selber sein. Unsere Geschichtsschreibung, die hat sich gegen Gott entschieden und eine Fülle von Rettern uns bekannt gemacht. Wegweisende Menschen, die aus Not, Krieg und Bedrängnis führen, die gab es viele. In Anbetracht ihrer besonderen Stellung wurden sie dann auch gebührend auf einen Sockel gehoben, sodass selbst noch die Nachwelt in Erinnerung weiß, wer das alles war. Wie lange so jemand bleiben darf, das ist eine andere Frage und die müssen wir heute auch nicht beantworten. Wir bleiben heute bei dem Retter, den haben sie nicht auf den Sockel gehoben, sondern ans Kreuz genagelt. Und der wurde von den Propheten als Gottheld, als wunderbar, als Friedefürst angekündigt. Der ist der einzig wahre Heilsbringer, der in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Und diesen Geburtstag, den begehen wir heute. Allerdings, und das dürfte noch so ein undenkbar schlichtes Argument des Gottesplanes sein, er wurde von einer Jungfrau geboren. Dass er von einer Frau geboren wurde, das geht ja vielleicht heute noch bei den meisten durch. Aber von einer Jungfrau. Moderne Theologen kommen den Zweiflern da gerne hilfreich entgegen und erklären Maria kurzerhand zu einer jungen Frau. Was ja auch war, keine Frage. Aber Jungfrau eben auch. Die Bibel erklärt Nativität: Maria empfing ihren Sohn vom Heiligen Geist. Da hört für die Welt alles auf. Dafür hat die Welt nur Hohn und Spott übrig, aber keinen Funken Glauben. Für die Mehrheit ist diese Aussage des Ausschlusskriteriums des Glaubens schlechthin. An sowas kann doch ein gebildeter Mensch nicht mehr glauben. Das ist wieder natürlich, sowas gibt es gar nicht. Und die Theologie steht dann verständnisvoll daneben und gibt der Welt auch noch recht. Versöhnend fügen die Fachleute dann noch hinzu, dass an sowas doch eigentlich gar nicht unser Glaube hängt. Von wegen. Die Väter im Glauben, wie auch unsere fortschrittliche Institution Kirche, kommt nicht umhin, es jeden Sonntag im Gottesdienst in Erinnerung zu rufen und zu bekennen, dass Gott die Empfängnis anders geregelt hat, als es die Natur vorgibt. Die Glaubensbekenntnisse, wir haben heute das Nizänische, 1700 Jahre haben wir dies ja gefeiert, die unterstreichen das unmissverständlich, dass Gott den Retter von der Jungfrau Maria zur Welt bringen lässt. Der herkömmliche Geschlechtsakt fiel aus. Gott hat mit Absicht das Muster durchbrochen, das sich bei jeder Vereinigung von Mann und Frau ereignet. Die Bibel sagt dazu, sie werden ein Fleisch. Und sie beschreibt damit, dass einer dem anderen von seinen Anteilen und Genen abgibt, sodass aus der Verschmelzung von beiden neues Leben entsteht. Ein gottgewolltes Wunder, ohne Zweifel. Nur ist das seit dem Sündenfall pervertiert. Die Reformatoren haben den Zusammenhang sehr wohl gesehen und auch gleich im zweiten Artikel der Augsburgischen Konfession festgehalten. Weiter wird bei uns gelehrt, dass nach Adams Fall alle natürlich geborenen Menschen in Sünde empfangen und geboren werden. Das heißt, dass sie alle von Mutterleib an voll böser Lust und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottesfurcht, keinen wahren Glauben an Gott haben können. Sünde pflanzt sich fort. Sie gibt sich weiter, ob wir wollen oder nicht. Sünde gehört zu unserem Wesen und ist gegen den Glauben gerichtet. Und was das Schlimmste daran ist, sie führt zum Tod und trennt uns von Gott. Der heilige Gott lässt sich mit Sünde nicht in Einklang bringen. Er hasst sie unendlich. Aber, und das ist unsere Rettung, er liebt den Sünder. Um seinetwillen hat er einen Weg erdacht, wie er mit uns wieder in Verbindung treten kann. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass er den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, auf dass wir durch ihn die Gerechtigkeit erlangen, die vor Gott gilt. Weihnachten ist das Fest der Sünder. Für sie hat er Weihnachten erfunden. Er macht sich den Sündern gleich, ohne ein solcher zu werden. Jesus ist und bleibt wahrer Gott und hört uns als Menschen zu lieb, wahrhaftiger Mensch. Im Philipperbrief schreibt Paulus, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ein junges Gemeindelied aus meiner Generation, das hieß damals, Christus ist der erste neue Mensch der neuen Zeit. Christus, das ist sowas wie die Brücke zum Leben. Sein Kreuz, das hineingestellt worden ist in den garstigen Graben der Sünde, wie es Luther sagt. Ja, der Querbalken ist seitdem eben diese Brücke, die zum Leben führt. Die Zeit der Gottesferne ist vorbei. Der Weg zum Leben wieder eröffnet. Von nun an liegt es an uns, ob wir uns auf den Balken der Versöhnung trauen. Aber wie gesagt, begonnen hat das alles sehr, sehr hilfsbedürftig, verletzlich, rührselig, verklärt und ärmlich. Ein rosig Neugeborenes mit lockigem Haar und goldenem Stroh. Ja, da ging selbst dem ruppigsten Hirten das Herz auf. Das ist Emotion pur. Und Weihnachten ist es geblieben bis heute. Nur leider eben nicht in die Herzen der Menschen gefallen. Denn die Wirklichkeit sieht anders aus. Das Johannesevangelium, wir haben es gerade gehört, nannte es sehr treffend einmal. Er, also Jesus, Gott, kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Welt hat bis heute keinen Platz für ihn. Jesu Aussagen und Handlungen, die ecken auch mehr an, als was sie verbinden. Liebt eure Feinde. Vergebt ihnen, verzeiht euren Peinigern, beneidet niemand, urteilt nicht über die Zeit. Das alles sind Aussagen. Wer wem liegt nicht da auf der Zunge? Mensch Jesus, du hast doch hier selber in dieser Welt gelebt, du weißt doch, wo es lang geht. Ich fühle mich da eher einem Petrus und seiner Linie zugerechnet, der ihn fragte, Herr, wie oft muss ich denn nun vergeben? 7-mal müssten doch reichen. Darf ich beim 8. Mal endlich wieder der sein, der ich von Natur aus bin? Doch die Antwort, wir kennen sie, viel anders aus. Nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Die menschliche Reaktion schreibt, das ist weltfremd. Und er setzt nicht mal was dagegen. Denn er kommt ja genau von dort, wo die Maßstäbe anders sind als bei uns hier auf Erden. Er kommt, um uns zu zeigen, wie Gott sich den Menschen wirklich gedacht hat. Er lädt uns ein und sagt, nimm dir ein Beispiel an mir. Folge mir nach. Lebe wie ich. Fange an zu lieben. Und da uns das von Anfang an nicht gelingt, deshalb haben die Reformatoren auch diesen Artikel dann noch vervollständigt. Und sie haben darauf hingewiesen, dass auch diese angeborene Seuche und Erbsünde wirklich Sünde ist. Und daher alle die unter den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist wieder neu geboren werden. Wer sich dies wieder mal zur Gemüte führen will, im Gesangbuch steht das unter der Nummer 807, alle Artikel der augsburgischen Konfession. Womit wir hiermit auch bei den Konsequenzen von Weihnachten werden. Jesus kam in unsere Welt, um sich schon hier mit den Seinen zu verbinden. Anteil daran haben alle die, die sich taufen, also abwaschen lassen von ihren Sünden und seinen Heiligen Geist in Anspruch nehmen. Die Taufe ist gleichsam der Anfang der Übereignung von all seinen Schätzen und Wohltaten. Taufe, das ist so etwas wie die vorauseilende Gnade Gottes. Mit ihr hat er uns alles geschenkt, den Himmel auf die Erde gebracht und eben die Gotteskindschaft mit hineingelegt. Das alles ist in Tüten und Päckchen verpackt und liegt nun bildlich gesprochen im Weihnachtszimmer unseres Lebens. Gott schenkt Freude, Friede, Freiheit, Liebe, Versöhnung, alles. Er gibt mit vollen Händen und lädt auch ein, kommt und nehmt in Empfang. Nur annehmen, auspacken und anwenden, das müssen wir immer wieder neu. Es nützt nicht, all diese Dinge, gerade auch seinen Taufschein parat zu haben, auf die hohe Kante zu legen, um am Ende für die Krisen gewappnet zu sein. Im Sinne von, solange ich selber Kraft habe, kämpfe ich allein. Gott mag mir helfen, wenn ich schwach bin. Tut er bestimmt auch. Nur viel lieber will er doch unser täglicher Begleiter sein. Er will nicht nur Weihnachtsbesuch sein, der nach den Feiertagen wieder gehen darf. Nein, er will unser täglicher Helfer und Retter sein. Geben wir ihm und eben auch uns die Chance, dass aus der geweihten Nacht geweihte Menschen werden können. Geben wir ihm unser Leben, weil er das Sein für uns war. Amen. Und der Friede